Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, gut und hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Ihr habt länger nichts mehr von uns gehört, umso mehr freuen wir uns heute mit euch quasi in die Preseason zu starten und die wichtigsten Themen anzureißen. Wie immer bin ich nicht alleine, wir sind heute zu dritt. Mit am Start ist der Matthias. Gute Matthias.
Gute Emanuel.
Und der Stefan ist auch am Start. Hi Stefan.
Hi Emanuel, gute.
Ja, und wir freuen uns heute mit euch über die Themen zu sprechen. Adi Hütter ist back, was können dürfen, wir erwarten, was vielleicht auch nicht. Mit ihm kehrt auf jeden Fall gute Stimmung ein. Und wie will er denn Fußball spielen lassen und wie ist jetzt gerade so der aktuelle Stand bei unserem Kader? Auch da gab es schon einige Bewegungen und wird es noch einige Bewegungen geben. Und wenn wir es zeitlich einigermaßen geschafft haben, schauen wir auch vielleicht nochmal kurz auf das, was da noch vor uns liegt in der Vorbereitung. Ja, Adi Hütter ist back, wie eben schon gesagt, Themenkomplex 1. Es gab erfolgreiche Trainer-Comebacks bei einem Verein, es gab auch weniger erfolgreiche. Stefan, sag mal so, wie ist dein Bauchgefühl dazu, dass er wieder unser Trainer ist?
Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ruht daher, glaube ich, einfach, weil ich noch so ein bisschen geschädigt bin von Fee damals, als er 2015 zurückgekommen ist. Da hatte man sich ja auch viel versprochen. Er hat ja gesagt, er hat dann auch mehr Geld zur Verfügung gehabt. Er hat mit Reinhardt damals sein, so hat er ihn ja genannt, Quarterback bekommen, den er wollte für die Sechs, wie es dann gelaufen ist, das wissen wir. Was dann daraus entstanden ist, natürlich auch. Also ich sag mal, ohne Fee damals wären wir vielleicht nicht da, wo wir jetzt heute sind. Bei Hütter muss ich sagen, ich war auch damals, die Art und Weise, wie er gegangen ist, fand ich auch sehr schade und auch sehr traurig, weil ich das so nicht von ihm gedacht hätte, so die Art und Weise. Ist er dann aufs Maul gefallen in Gladbach und hat auch dann eine Zeit lang gebraucht. Hat er dann bei Monaco auch einen guten Job gemacht, ist jetzt wieder zurück. Und so was man so liest und hört, er soll wohl ein bisschen entspannter sein und soll wohl jeden mitnehmen. Gute Stimmung. Ich bin aber nach wie vor vorsichtig optimistisch, weil, also ich hoffe natürlich aus Sicht des Vereins, dass das funktioniert, dass wir eine gute Saison spielen, dass wir wieder besseren Fußball spielen, attraktiver. Aber es ist noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse bei mir. Also ich freue mich auf jeden Fall, weil ich finde, dass er jetzt in der Zeit genau der Richtige ist, den wir brauchen. Wir brauchen jemanden, der den ganzen Verein, der das Team stabilisiert, und da bringt es auf jeden Fall, wenn du jemanden hast, der schon mal hier war, der viele Leute kennt, der weiß, wie die Fans ticken, was der Verein will, und von daher finde ich es auf jeden Fall gut, aber wie gesagt, noch mit Handbremse.
Okay. Ja, würde ich auf jeden Fall komplett so mitgehen. Man darf ihm ja durchaus auch, was ja gut ist für einen Trainer, immer Raum für Verbesserungen auf allen Ebenen, auch im zwischenmenschlichen Bereich, unterstellen und den Ehrgeiz zu haben, dass das umgesetzt wird und dass wir vielleicht jetzt doch einen gereifteren Adi Hütter begrüßen dürfen, der bestimmt reflektiert, was seine Karriereentscheidungen angeht. Und dass uns das jetzt vielleicht auch zugutekommt. Matthias, gehst du da mit? Bist du euphorischer, bist du ein bisschen pessimistischer? Wie ist die Lage?
Also ich muss sagen, meine Stimmungslage ist wirklich wellenförmig in den letzten Wochen gewesen. So. Es gab dann Down mit dem feststehenden Brown-Abgang. Hütter fand ich dann wieder so einen kleinen positiven Effekt. Dann kam wieder Down, Christensen geht. Dann Aseko, hat man wieder gedacht, ja cool, vielleicht mal wieder ein bisschen so Transfers von früher, so Potenzial nach oben, so ein bisschen, ja, einfach wieder so eine alte Transfergeschichten, ja. Dann das Trikot, was mich dann auch schlussendlich doch gehypt hat, muss ich sagen, ja. Ich war Vierter im Shop und habe mir das Ding geholt. Aber jetzt nochmal auf Hütter zu kommen, ich glaube, man darf Fehler machen. Einen darf man machen. Das kann man ihnen dann zugestehen. Ich habe mich jetzt die Tage auch nochmal mit einem Freund unterhalten. Wenn man das jetzt ganz rational sieht, er hat damals ja diesen blöden Spruch gebracht mit nur die Farben sind anders. Wenn man es rational betrachtet, ohne Eintracht-Brille, finde ich, ist Gladbach und Eintracht Frankfurt sind Vereine, die schon auf einem ähnlichen Level sind. Und zum damaligen Zeitpunkt waren sie vielleicht sogar so ein Hauch über uns. Deswegen, wahrscheinlich wurde er auch noch mit Geld zugeschmissen oder zumindest hat es einen sehr guten Vertrag bekommen. Was man halt merkt ist, also ich, Eintracht TV verdient mit mir kein Geld, weil ich gucke dann wirklich auch alles, was bei Eintracht TV läuft. Das Training im Trainingslager, das ist interessant zu sehen. Das ist halt von Hütter Kalkül wahrscheinlich, das ist schlau. Er nimmt die Spieler mit ins Boot. Er hat jetzt Burkhardt stark gemacht, er macht Koch stark. Die haben da so eine Teambuilding-Maßnahme, so eine obligatorisch gemacht, da haben sie so ein Boot zusammengebaut, so ein Floß. Da hat er dann mit Usun zusammen den Stamm davor getragen und macht ihn jetzt auch in Interviews stark. Kasugi, Baum. Er schafft sich damit einfach ein größeres Portfolio an Spielern, die dann wirklich auch spielen können. Und hat dann nicht nur seine 12 Mann und schreibt einen komplett ab. Maluzzo, finde ich, ist im Moment eine schöne Bewegung. Ist da auch, kommt mir sehr gut als Typ rüber. Bringt er Spaß und ist halt auch ein Typ, ist halt ein Kerl.
Ist ein Typ, ja.
Ja, ist ein Typ und ist auch eine Erscheinung und macht das bis jetzt auch wirklich auch gut. Vielleicht kann man den wirklich langsam in den Kader aufbauen.
So ergänzend noch zu Hütter, der hat ja so, hat es glaube ich so ähnlich formuliert, wie Jürgen Klopp das mal gemacht hat. Irgendwie der hat gesagt, ja, wenn, also zu Dortmunder Zeiten war das noch, wenn er jetzt in den Physioraum kommt, dann hören die Spieler schon auch auf, sich darüber zu unterhalten, was sie am Wochenende gemacht haben, was er auch okay findet. Aber dass er ja gesagt hat, ich bin jetzt nicht der Kumpel vom Spieler, aber die können mich schon alle, die können schon immer zu mir kommen und ich nehme die auch ernst. So. Und ich glaube, das ist so eine gute Mischung. Bei Topmöller war es vielleicht am Ende etwas zu soft, dass die Spieler mehr oder weniger so ein Gefühl bekommen haben, naja, ich komme mich schon irgendwie durch und mache vielleicht mal einen Schritt weniger, weil der Dino ist ja so netter. Und bei Riera, gut, irgendwie eine Blackbox, da war, glaube ich, alles irgendwie Käse zwischenmenschlich. Also ich denke, dass das jetzt eine gute Respektsperson ist, der man aber auch vertrauen kann. Ich glaube, das ist das, was Hütter gerade so ein bisschen herstellt oder schon hergestellt hat. Da ist auch jemand, der ist, er ist auf jeden Fall Mitte 50, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Also das ist ja auch schon mal was so mit allen Wassern gewaschen, Erfahrung. Von daher ist das, glaube ich, gut, dass so eine Mannschaft weiß, wer da vor ihnen steht. Also kann schon klappen, denke ich. Also atmosphärische Störungen schließe ich jetzt eher mal aus für die Saison. Zumal sich ja auch Doan, Burkhardt, Götze ganz gut geäußert haben schon.
Ja, ich glaube, er hat das damals ja sogar so kommuniziert. Ich bin nicht der Freund der Spieler, aber ich bin auch weit davon entfernt, ihr Feind zu sein. Und das ist ja wirklich, darauf kommt es halt an, ja.
Ja. Kleiner Hinweis so an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir blenden heute mal so ein bisschen aus noch, was wie der aktuelle Kader zur Spielidee passt. Aber wir können zumindest schon mal sprechen. Vielleicht mag ja, Stefan was dazu sagen und dann Matthias. So, was dürfen wir denn so von Adi Hütters Fußball erwarten? Oder was erwartet ihr, was erhofft ihr euch, Stefan?
Ja, also ich erhoffe mir natürlich zunächst mal wieder ein bisschen attraktiveren Fußball, ein bisschen offensiver, viel Pressing-Fußball. Das hat man auch in dem einen Testspiel gegen Trabzon und jetzt auch gegen Mannheim eigentlich ganz gut gesehen, dass er wieder dahin gehen will, dass seine Mannschaft vorne drauf geht. Natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, dass du dann theoretisch hinten die Hütte nun mal total offen hast. Aber man sieht halt, die Transfers, die gemacht wurden, die sind halt auf seine Spielidee auch ausgelegt. Also du hast physisch starke Spieler, die auch 90 Minuten wirklich laufen können, 110% geben, mit einer gewissen internationalen Erfahrung auch mit dabei, was auch so einer jungen Mannschaft gut tun würde und auch wird, gehe ich mal von aus, dann im Laufe einer Saison. Also ich gehe mal von viel Spektakel aus, auf jeden Fall wieder ein bisschen besserer Fußball, attraktiverer Fußball. Ich glaube schon, dass die Fans nach den Heimspielen wieder ein bisschen zufriedener, auch wenn es vielleicht nicht immer gewonnen wird, aber auf jeden Fall zufriedener nach Hause gehen und sagen, okay, wir haben wieder eine Identifikation, wir sehen wieder, für was die Eintracht steht. Das war ja auch die letzten Jahre so mit das Problem, wofür steht die Eintracht? Sie wollte Ballbesitzfußball spielen, dann irgendwie so ein bisschen was zwischen Ballbesitzfußball und Gegenpressing, aber das harmoniert irgendwie nicht. Also das sind so Sachen, Ballbesitzfußball und die Eintracht, das passt irgendwie nicht zusammen. Wir haben unter Kovac und auch unter Hütter damals haben wir sehr erfolgreich gespielt, wenn wir wirklich ins Gegenpressing reingekommen sind. Wenn wir dem Gegner wehgetan haben, da hat es dann auch mal gekracht. Ich kann mich spontan an eine Szene erinnern, Kevin Prince Boateng beim HSV, wo die beiden HSV-Spieler zusammengestoßen sind und wir aber dann hinterher den Ball gehabt haben. Also auch mal dahin gehen, wo es auch wehtut, auch mal runtergehen, jetzt niemanden verletzen, aber halt auch mal einen Zweikampf führen, so kannst du die Leute mitnehmen, dann wird das Stadion lauter, dann sind die Spieler motivierter. Also das sind so Sachen, die ich mir von der Saison wünsche und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das auch sehen werden in vielen Spielen.
Finde ich auf jeden Fall das, was man schon sehen konnte, dass es da in diese Richtung geht, dass das die Idee ist von Hütter und dass es auch ja verbunden ist mit dem Wunsch, was du gesagt hast, dass man wieder weiß, warum gehen wir ins Stadion, wofür steht die Eintracht, für welchen Fußball, also Galligkeit, auch Aggressivität im besten Sinne. Und gehst du da mit, Matthias?
Ja, voll. Also Stefan hat da echt schon super Punkte getroffen, die ich dann jetzt auch noch erwähnt hätte. Also ich musste da gar nicht einschreiten. Ich muss sagen, was das Pressing ist vielleicht ein Thema, aber was mir besonders gut gefällt, ist das Gegenpressing. Sobald ein Ball verloren geht, geht's wieder los, dann wird der Ball wieder gejagt. Und das ist ja auch der beste Weg. Einfach, du musst dann am Ende auch weniger laufen, weil du dann einfach nochmal kurz intensiv bist und dann hast du ihn im besten Fall auch wieder. Natürlich ist risikobehaftet immer das Pressing, ja, wenn du vorne drauf gehst. Deswegen musst du nachher vielleicht auch nochmal gucken, dass du vielleicht noch einen schnellen Innenverteidiger bekommst. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Theaterthema so ein bisschen aufgegangen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und auch ein Training. Es gab so eine Trainingseinheit, da haben sie die Tore hier 20 Meter auseinandergestellt mit zwei Keepern und haben 3-2 gespielt und immer abwechselnd Spieler durchgewechselt und volle Kanne Tempo hochgehalten. Viele Zweikämpfe, viele Torabschlüsse. So sieht dann ein Training aus. Und was, ich finde das auch total geil. Also, muss ich sagen. Ich habe selbst als Spieler früher habe ich das auch so. Danach gehst du komplett platt raus, aber du hast viel im Ball gehabt, wo es ankommt. Worauf es ankommt.
Was ich noch ergänzen wollen würde, ist, als Hütter gegangen ist, ich meine, wir hatten mit ihm dieses wahnsinnig krasse, diesen Europapokal-Run, vor allen Dingen, an den ich mich zurückerinnere, mit einem ganz bitteren Ausscheiden gegen Chelsea. Aber da war natürlich da, parallel dazu ist uns dann schon die Luft ausgegangen in der Bundesliga. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir damals irgendwie 6-1 verloren vor dem Rückspiel gegen Chelsea in der Bundesliga, in Leverkusen war das. Da hast du schon gemerkt, eigentlich sind die Akkus leer. Und im Vergleich zu damals hat Hütter, finde ich, dann jetzt schon, auch wenn der Kader noch bei weitem nicht fertig ist und so, aber einen qualitativ besseren Kader und auch breiteren Kader als damals. Also, dass irgendwie Danny da Costa 43 Pflichtspiele machen muss oder so, so wie damals, oder einer unserer Spieler in der künftigen Saison, sehe ich dann erstmal nicht. Und da bin ich gespannt, wie Hütter das Thema angehen wird, wie er rotieren wird. Eine gute alte Belastungssteuerung sei hier einmal erwähnt. Das ist eigentlich was, worauf ich mich freue, weil der Kader in der Qualität besser ist und auch in der Breite besser als damals.
Wir haben auch den Vorteil, das möchte ich noch kurz dazu sagen, wir haben ja auch diese Saison den Vorteil, dass wir leider nur in zwei Wettbewerben nur mal vertreten sind, hoffentlich bis zum Schluss, wer weiß. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Vorteil, dass wir wirklich eine komplette Trainingswoche zur Verfügung haben, dass wir nicht schauen müssen, okay, wir spielen in 2-3 Tagen, müssen wir jetzt, was weiß ich, nach Litauen fliegen, dann musst du wieder zurück, dann fliegst du eine Woche später nach Spanien zu irgendeinem Spiel in der Conference League oder so, also den Vorteil haben wir dieses Jahr, mal gucken, was wir daraus machen, halt gegenüber den Mannschaften, die weit und viel reisen müssen. Mhm. Kann natürlich dann auch auf die Länge der Saison gesehen vielleicht hinten raus uns nochmal die Kraft geben, die wir dann brauchen, wo vielleicht dann bei einigen Teams schon Körner liegen gelassen werden. Also das wollte ich nochmal hinzufügen, dass das vielleicht auch ein Vorteil ist in der Saison, dass wir halt leider nur in zwei Wettbewerben vertreten sein werden. Aber schauen wir mal, was wir daraus machen.
Schauen wir mal, was wir daraus machen. Guter Punkt auf jeden Fall. War meine ganz große Hoffnung unter Riera, da quasi nur noch Bundesliga-volle Trainingswochen. Aber da lag es, glaube ich, dann eher noch an anderen Dingen. Und ist gut möglich, dass es das auch nochmal einen guten Boost geben kann und Vorteil geben kann, so im letzten Saisondrittel gegenüber anderen Mannschaften, die mit uns irgendwie so auch spätestens da auf Augenhöhe agieren. Lass uns mal zu dem großen Thema kommen. Kader, Kader, Kader. Es ist so alles noch viel in Bewegung. Gewisse Spieler sind schon da, manche sind auch schon weg, aber es gibt auch noch viele, viele Fragezeichen hinter Spielern, die den Verein auch noch verlassen sollen oder können oder dürfen. Da ist auch alles dabei. Müssen. Da ist ja auch alles dabei in der Range von, naja, wenn ein super Angebot kommt, können wir nicht Nein sagen, bis hin zu bitte geh. Schauen wir einmal kurz auf die Zugänge. Fangen wir mal da an. Raphael Onyedika, Club Brügge, Sechser, 9 Millionen Euro. Innenverteidiger Otavio, 20 Jahre jung, kommt aus Portugal. Und Noel Aseko kommt von München. Bayern München war ausgeliehen an Hannover. Zentrales Mittelfeld, Sechser. Pi mal Daumen, Matthias hebt schon fast den Finger und sagt, nein, Emanuel, das ist ein abkippender Sechser-Achter. Kannst du gleich gerne was zu sagen?
Unbedingt.
Für schmale 13 Millionen und Malik Pimpong, dänischer U-Nationalspieler, 18 Jahre jung, für ungefähr 3 Millionen Euro von Midtjylland, dem Club, zu dem Christensen gewechselt ist. Also vielleicht wurden die auch ein bisschen miteinander verrechnet. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben alle genannten Spieler einen Vertrag bis 2031. Fangen wir einfach mal oben an. Unserem neuesten Neuzugang. Matthias, ich erteile dir liebend gerne das Wort zu Raphael Onyedika.
Wir fangen oben an. Otavio wäre dann bei mir oben.
Okay. Gerne, mach Otavio. Kein Problem. Innenverteidiger.
Genau, also fangen wir von der Abwehr an. Ne? Der kriegt übrigens die 5, ja, also was ja eigentlich eine Aussagekraft hat. Hat jetzt eine Saison in Portugal gespielt, also ein rasanter Aufstieg, ja. Ich muss sagen, in dem Bildmaterial, was man jetzt von der Eintracht geliefert bekommt, sieht er schon noch sehr, sehr introvertiert aus und muss halt ankommen. Natürlich, in den ersten Tagen ist das wohl bei allen Leuten so, aber ich glaube, er wird nicht von vornherein da eine Verstärkung sein. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er bringt natürlich auch eine Statur mit sich. Er sagt von sich selber, dass er ein schneller Verteidiger ist, dass er ein sehr starkes 1 gegen 1 hat, auch einen guten Pass spielen kann und auch in der Luft viele Zweikämpfe gewinnt. Das hört sich schon mal gut an. Schwächen sagt er dann nur, ja, in der Offensive könnte er noch so ein bisschen stärker sein. Also das hört sich so, sonst der Otto-Normalverbraucher, wenn er über seine Schwächen spricht, sagt dann so, ich will zu perfekt sein, ja. ja. Nee, ich denke, er wird noch ein bisschen Zeit brauchen, ja, das ist so mein Urteil.
Was ist, du hast das ja eben schon mal ein bisschen angerissen, Stefan, sorry, möchtest du noch was zu Otavio sagen? Wie ist dein Eindruck?
Also ich möchte das bestätigen, was gerade Matthias gesagt hat, ich habe auch die ganzen Videos gesehen, auf dem YouTube-Kanal und wie gesagt, er kommt noch ein bisschen schüchtern rüber, aber sehr nett, sehr zuvorkommend, sehr demütig und ja, es ist ja wie so häufig mit Spielern aus so Regionen, die sind halt demütig, sie wissen, wo sie herkommen, die hatten wahrscheinlich auch ja, nicht so viel damals in der Kindheit, also die wissen schon, wo sie herkommen und wahrscheinlich weiß er auch, dass er nicht direkt Stammspieler sein wird, dass er vielleicht auch mal in der U21 spielen wird, um halt Spielpraxis zu sammeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, so jetzt das, was ich auch gesehen habe, diese YouTube-Highlight-Zusammenfassungen, also er wirkt auch schon ziemlich groß, ziemlich, ja, auch forsch, aggressiv in den Zweikämpfen. Also er geht auch dahin, wo es mal wehtut. ja, Aufbauspiel, lange Bälle, das soll wohl sein Parade oder seine Paradedisziplin sein, aber wie gesagt, der Junge ist 20, ist jetzt hier seit ein paar Wochen in Deutschland und dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das mal irgendwann vielleicht eine feste Größe wird, es sei denn, irgendein großer europäischer Verein grätscht uns in 2-3 Jahren dazwischen. Aber ich finde ihn nicht so schlecht.
Ja. Also es sind ja fast nur, wenn man sich auf die Ablöse, Alter und Vertragsdauer so beschränkt, sind es mehr oder weniger so Eintracht-Transfers, die sich ein bisschen unterscheiden zum letzten Transfersommer. Ich glaube, wenn jetzt Otavio eine Entwicklung nehmen würde wie Pacho, dann wären wir alle mehr als froh, denke ich. Also ich glaube, das ist ja auch das klare Ziel, wenn man sich so diesen perspektivischen Transfer anschaut. Es ist immer ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, ganz klar. Wenn man aber nicht das Potenzial sehen würde oder es ihm zutrauen würde, dass er da hinkommen kann, mit mehr Geld, also für mehr Geld verkauft zu werden und eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen, vielleicht international, je nachdem, dann hätte man ihn ja nicht geholt. Trifft eigentlich auf alle Transfers zu. Schauen wir uns mal den nächsten an. Noel Aseko, 13 Millionen Euro, Vertrag bis 2031. Und was macht ihn aus, Matthias?
Das wird wahrscheinlich. Also ganz kurz noch zu Otavio, weil Stefan davon gesprochen hat, dass er erst ein paar Wochen in Deutschland ist. Es ist viel, viel, viel kürzer. Er wurde nämlich gefragt, wann die Kontaktaufnahme der Eintracht passiert ist. Und da hat er gesagt, vor einer Woche. Also das war wohl ein ziemlicher Schnellschuss.
Okay. Stimmt, das hatte ich auch noch
gehört. Sonst
bereit
mit Transfers wohl sehr gut vor. Das ist dann die Überleitung zu den anderen Transfers. An Aseko waren wir ja scheinbar vorher schon mal so ein bisschen dran. Das hat man, dieses Gerücht war dann schon immer so ein bisschen im Raum geschwebt. Ich glaube, er ist dann schon eher dieser, jetzt sind wir wieder, der ist ja der zentrale Mittelfeldspieler, der so ein bisschen auch nach vorne Zug hat, denke ich, ja. Also ich denke, Aseko ist wohl eher so der Larsson-Typ.
Mhm.
Ein bisschen offensiv stärker, würde ich fast behaupten. Ich denke fast, dass es wird darauf hinauslaufen, dass diese zwei Spieler sich um einen Platz streiten werden.
Was ja gut wäre, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und die Saison ist so oder so trotzdem ein bisschen hoffentlich lang. Also mal ist auch mal einer im Leistungstief oder verletzt oder so. Also muss ja eigentlich.
Und dann je nach Gegner. Also ich grüße auch alle X-User, die dann mir immer erklären wollen, was ein Sechser ist, was ein Achter ist. Und die Holding Six gibt es dann auch erst der Tuchel. Das hat auch Kovac schon immer gesagt. Es geht dann nicht um Taktiken oder es geht darum, wie spielt der Spieler dann wirklich? Wie nimmt er es gibt ja eine Mannschaftstaktik und die kann halt ein Spieler, Spieler haben gewisse Profile, sind halt dann defensiv stärker oder offensiv stärker, aber die übernehmen dann diese Rolle. Man glaubt es kaum, Götze hat dann bei uns auf der 6 gespielt, ja. Natürlich in einer ganz anderen Rolle.
Ja.
In der Doppel-6, wo er dann nicht diese Defensivaufgaben so stark übernehmen muss. Aber ich glaube, mit diesen vier Leuten, also Højlund noch dazugenommen, haben wir wirklich eine schöne Mischung.
Also du meinst jetzt Onyedika, Aseko, Larsson, Højlund? Ja, okay. Kommen wir zu dem jüngsten Transfer, also jüngst verpflichtet, Alter 25, von Club Brügge, ungefähr 9 Millionen Euro schwer, Rafael Onyedika, ungefähr dasselbe Profil. Kann man das so sagen?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, zumindest von der von der Zweikampfführung schon bringt er dann schon immer ein bisschen was anderes mit und auch so ein bisschen eine Eleganz, eine schlaue Zweikampfführung, nicht so stark im Kopfball, das geht uns ein bisschen im zentralen Mittelfeld generell ab, auch bei allen von diesen vier, das muss man schon sagen. Ich würde ihn so als sehr schlauen Spieler und was er auch von sich selbst sagt, als er gefragt wurde, was seine Stärken sind, dass er immer 100% gibt,
okay.
Was uns ja auch nur gefallen kann, ne?
Also schlau kann man auch sagen, du wirst ja auch schlau durch deine Erfahrung und er hat schon, ich schaue es gerade nach, ich habe es nicht im Kopf, aber es ist 24 Champions League Spiele, 5-mal Europa League, 11-mal Champions League Quali, Conference League 13 Spiele, 13 Conference League Quali Spiele, also Stammspieler sowieso gewesen in Belgien. Das ist schon ein cooler Transfer, dass du irgendwie mit 25 dann schon auch so eine gute Erfahrung hast, finde ich. Also kein Hitzkopf mehr, so sich ein bisschen die Hörner abgestoßen, Cleverness, das kann man, darf man ihm auch schon alles unterstellen, denke ich. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz was zu Malik Pimpong, 18 Jahre Däne, U-Nationalspieler, Stürmer, wird jetzt 3 Millionen Ablöse, ist jetzt wahrscheinlich nicht der Stürmer Nummer 2, den wir haben werden. Aber ich meine, wir haben einige, die gehen mögen sollen. Es wurde ja auch schon kolportiert, aber wie schätzt ihr diesen Transfer ein?
Ich würde noch kurz, bevor ich dazu was sage, was zu Rafael Onyedika sagen, noch zusätzlich dazu, er hat auch schon 26 Länderspiele gemacht. Ich glaube, das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Ist auch sehr konstant, war letztes Jahr mal 4 Wochen lang raus bei Brügge, da hatte er eine Oberschenkelverletzung, aber ansonsten in jedem Spiel sehr konstant, fast auch die vollen 90 Minuten gespielt, also und dann halt auch für den Preis, also ich glaube 9 Millionen Euro für einen 25-Jährigen, der auf sehr gutem Niveau gespielt hat, also die belgische Liga ist jetzt keine Thekenliga oder so, also da spielst du auch schon regelmäßig in der Champions League und so weiter. Also das war wirklich ein sehr guter Stil, so wie man das heutzutage sagt. Jetzt zu Malik Pimpong, da glaube ich auch, dass er, wenn überhaupt, Stürmer Nummer 3 oder je nachdem, wer bleibt, wer geht, auch Nummer 4 ist, dass der auch langsam herangeführt wird, dass er wahrscheinlich auch mehr Einsätze dann in der U21 erstmal bekommt. Aber der, so was ich gesehen habe und auch gehört habe, sehr viel auch über seine Geschwindigkeit kommt, das konnte man auch gegen Mannheim, glaube ich, ganz gut sehen, die Zeit, die er dann gespielt hat. Und auch gegen Trabzon, fand ich, hat er das nicht so verkehrt gemacht, hat versucht, vorne die Bälle festzumachen. Wie gesagt, ist sehr schnell unterwegs, weiß sich auch zu wehren. Ich weiß gar nicht jetzt, wie groß er ist, auch über 1,90 oder so müsste der sein. Also der bringt auch schon was mit, hat auch schon die U-Mannschaften von Dänemark durchlaufen. Also und die Dänen, wissen wir, sind auch im Fußball, gerade in den U-Mannschaften, auch ziemlich stark eigentlich. Also ich glaube, das ist genau wie Otavio jemand, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Er wird auch langsam rangeführt, ist auch bei den Profis mit dabei. Und also ich bin sehr, sehr gespannt und mir fallen die Transfers, weil sie machen halt auch Sinn. Es sind dieses Jahr wirklich Transfers, die wirklich Sinn machen. Wir haben 2 Mittelfeldspieler, auch mal wieder ein Sechser endlich nachgefüllt. 10 Jahren. Wir haben mit Noel Aseko so einen Box-to-Box-Spieler, der auch hinten helfen kann, der aber auch mit nach vorne geht. Otavio als Innenverteidiger. Also bislang machen diese Transfers auch wirklich Sinn. Das muss ich wirklich sagen, dass da wurde bislang sehr, sehr gut gearbeitet.
Nur als Ergänzung ganz kurz, der Onyedika ist Nigerianer, weil wir gesagt haben, Nationalspieler und so weiter, aber genau.
Genau, das richtig.
Das wird einfach aufklären.
Ja, genau, Nigeria. Cool.
Dazu habe ich eine Frage von euch.
Okay.
Welche 2 Spieler bei Eintracht Frankfurt kamen aus Nigeria?
JJ Okocha.
Okay.
Der Ante Yeboah. Nee, ne? Oder? Anthony Yeboah, war der aus Nigeria? Nee.
Nee, noch der einen? War. Genau.
Also JJ Okocha.
Oder ist das wahrscheinlich immer noch?
Ist der.
Ah! Oh. Gute Frage.
Onyedika zählt aber nicht mit rein, ja? Also
bitte? Nee, jetzt, also er ist der Dritte jetzt dann.
Ah, er ist der Dritte, okay. Es gab vor ihm 2 andere. Boah. Ja gut, JJ Okocha und...
Ja, also ihr werdet nicht drauf kommen. Ich wusste es heute zufälligerweise, weil ich noch eine Autogrammkarte von ihm habe. Also Henry Nwuzu und er und er war Bruder von Kanu von Ajax.
Ach, krass.
Deswegen hat man damals gedacht, oh, cool, ja, der Bruder von Kanu zur Eintracht. Hat aber nichts gegeben, also war nicht sonderlich erfolgreich.
Sehr cool. Jemand, den ich gleich nach der Folge googeln werde.
Ja, ich muss mich auch mal
hat jetzt einen anderen Namen, Achtung.
Ah, okay, okay. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal kurz einen Haken an die Neuzugänge machen. Es werden noch weitere Folgen und auch jetzt vielleicht lasst uns mal nicht darüber sprechen, irgendwie, was wir unserer Meinung nach brauchen könnten. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wer uns nämlich noch verlässt, spontan oder nicht spontan. Ich habe jetzt aber einmal kurz, Mathe war ich nie so gut, aber Plus und Minus kriege ich noch hin. Wir haben, wenn wir jetzt, also was fix kolportiert ist, sind ja, sagen wir mal, 55 Millionen Einnahmen für Brown, 3 Millionen für Christensen. Amanda habe ich jetzt nicht rausfinden können, aber allein da stehen jetzt 58 Millionen Euro auf der Haben-Seite und unsere Ausgaben sind aktuell bei 30 Millionen. Also haben wir ja noch ein bisschen was, selbst wenn wir einen Transferüberschuss erwirtschaften müssen sollen, haben wir noch ein bisschen was im Köcher, plus es könnte ja auch sein, dass uns noch Spieler verlassen und vielleicht noch Spieler verlassen, von denen wir das gar nicht wollen. Also da sei jetzt mal irgendwie Can Usun genannt, möglicherweise Hugo Larsson, auch Theat fände ich irgendwie schade, aber das sind ja alles noch so Variablen, das könnte ja noch passieren, neben den offensichtlichen, die ich mir jetzt einmal notiert habe, Skiri, Putkoi, Ebimbe, Batshuayi und weitere Fragezeichenspieler habe ich jetzt mal, Baum, Kosugi, Ahoff etc., auch Santos, aber unter großen Fragezeichen, das nochmal als andere Kategorie. Ja, wollen wir vielleicht mal über die ersten drei genannten potenziellen Abgänge noch sprechen, also Usun, Larsson, Theat. Stefan, wie würde es dir damit gehen, wenn wir ein gutes Schmerzensgeld bekämen bei den drei genannten? Ja oder nein? Wie sähe es aus?
Ja, also bei Usun, das wäre schon ziemlich schade, wenn wir den noch abgeben würden, weil ich habe auch so das Gefühl, dass er so die zentrale Figur gerade in unserem Offensivspiel sein wird. So was man jetzt auch gelesen hat und gehört hat, ist man jetzt nicht unbedingt scharf drauf. Klar, wenn dann jetzt irgendein Verein kommt mit 60, 70 Millionen, dann wird man auch darüber nachdenken müssen, ihn dann zu verkaufen, schon alleine wegen der Summe. Aber wenn man es irgendwie schafft, ihn zu halten, dann kann man wirklich in der Offensive dann um ihn diese Mannschaft bauen. Bei Larsson, das wäre so ein 50-50-Ding, den finde ich halt als Verbindungsspieler, hat er ja auch selbst gesagt, die 6 ist einfach nicht seine Position. Er ist auch eher so wie Noel Aseko, so ein Box-to-Box-Spieler. Bei Theat, das würde ich verkraften können, weil ich ziemlich sicher bin, dass da dann nochmal nachgelegt werden würde, wenn man den noch verkauft bekäme. Also, ich sag mal, mir würde es am meisten wehtun, wenn Can Usun gehen würde. Bei Larsson, wie gesagt, so ein 50-50-Ding, weil das vielleicht auch nochmal mit jemandem aus der U21 irgendwie auffangen kannst, und bei Theater würde ich sagen, okay, dann hat er 2 Jahre lang einen halbwegs guten Job gemacht bei uns, hat uns auch mit in die Champions League geführt und hat versucht, oder 5000 Mal versucht, aus der Ferne ein Tor zu treffen, was er, glaube ich, auch die nächste Saison, falls er noch spielen würde, auch wieder versuchen sollte, aber ich sag mal, das wäre der Abgang, der mir am wenigsten wehtun würde.
Ja, also bevor die Folge in die Länge gezogen wird, genauso wie du es siehst, sehe ich es auch. Deswegen mit der Ergänzung Theat sehe ich dann aber, also fände ich in der Hinsicht ein bisschen schade, weil es schon ein, wie ich finde, verlässlicher Spieler ist, der, glaube ich, jetzt gerade unter Riera irgendwie an den falschen Trainer geraten ist und dessen Selbstbewusstsein da auch ein bisschen. Oh nee, Matthias hebt dir schon den Finger, das könnt ihr nicht sehen, aber Matthias möchte unbedingt was sagen. Ich spiele den Ball zu Matthias.
Ja, ganz kurz, also jetzt zu Theat, man hört halt immer wieder, leider auch von unterschiedlichen Richtungen, dass das Verhältnis in der Mannschaft, also dass die Mannschaft wohl kein Fan von Theat war. Als Fan wohl kommt einem das irgendwie ein bisschen komisch vor, weil er ja eigentlich da so gefühlt immer dieser ja typische Eintracht-Spieler war, der das Publikum dann doch mal so motiviert hat und so. Aber was man so hört, wäre das teilweise sehr egoistisch gewesen. Ja. Daher, denke ich, ist auch die Überlegung, dass man überhaupt drüber nachdenkt, ihn abgeben zu wollen und auch noch eventuell eine gute Plattform oder einen guten Marktwert für ihn bekommen könnte.
Ja, ja, ja.
Und das ist, glaube ich, das Thema bei ihm. Zu Usun, also wenn, ich will da nicht haten, aber wenn Galatasaray-Fans wirklich denken, Can Usun wechselt zu ihnen, sorry, also das Geld habt ihr nicht. Und wir können ihn noch eine Saison hier parken oder noch spielen lassen und er wird seinen Marktwert nicht verlieren.
Ja, ganz und im Gegenteil. Ich glaube, dass das gar nicht die Intention ist, von Can Uzun jetzt in die Türkei zu wechseln. Also nein, ich glaube, ja, die Liga oder der Verein sind beide nicht so attraktiv, glaube ich.
Und er kann ja Osimhen mal anrufen und fragen, wie das so mit der Gehaltsüberweisung läuft.
Immer, immer sauber, hört man. Eigentlich habe ich da noch nie was Gegenteiliges gehört.
Okay,
und wie stehst du zu Larsson? Also so, ich meine, so als genauso der Spielertyp wie Aseko wäre es ja eigentlich perfekt, oder? Den zu halten.
Ja, ich denke, Larsson hat halt einfach, ich denke, er wäre gegangen, wenn er letztes so eine starke Saison gespielt hätte.
Ja, genau.
Das hat er aber nicht. Dem war nicht so und da ist auch das Potenzial nach oben einfach noch, er ist einfach noch auch noch total jung. Muss man ja auch, das vergisst man immer wieder, ja. Ich glaube, für alle Beteiligten wäre das noch gut, dass er noch ein Jahr bei uns wäre.
Okay. Und wer teuer ist im Unterhalt, ist Skiri. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass man Footcoy so da gar keine Plattform gibt irgendwie. Ich meine, er hat ja immerhin in der zweiten Liga gezeigt, was er kann. Und ja, vielleicht hat er keinen Bock auf Mbembe und vielleicht ist er doch noch nicht so stabil im Zwischenmenschlichen. Und ja, Batshuayi, ja, das wäre so ein Galatasaray-Transfer, böse gesagt. Aber die vier, da würden wir jetzt doch alle d'accord mit sein, wenn sie uns verließen, oder? Matthias, ja. Vielleicht zuerst mal.
Ja, ich glaube, das Problem ist, Batshuayi, Mbembe, Skiri haben alle sehr gute Verträge. Das heißt, wahrscheinlich zahlen jetzt sogar noch einen Abstand, damit die gehen. Davon gehe ich fast aus. Footcoy bin ich auch komplett bei dir. Warum macht man das? Dann nimm ihn doch mit ins Trainingslager. Wird der Marktwert von ihm nicht steigen. Ich glaube trotzdem, dass ein guter Markt für ihn da ist. Das ja, auf jeden Fall. Ja. Weil den besten Zweitligastürmer, also keine Ahnung, ein HSV oder Augsburg oder sowas kann ich auf jeden Fall. Selbst die Mainzer. Wahrscheinlich explodiert er bei denen dann auch noch.
Ich sehe es halt immer kommen, dass dann gegen uns, dass gegen uns dann getroffen wird. Und bei Matanovic, gut, das wurde uns mit 8 Millionen, glaube ich, versüßt. Aber der hat ja auch eine bedeutend bessere Rolle in Freiburg gespielt als bei uns. Wenn wir noch kurz vergessen haben, der Vollständigkeit halber, Jessica Ngankam ist ja auch noch auf der Gehaltsliste. Ist natürlich saubitter gewesen, dass er sich so schwer verletzt hat. Und ja, dann schwer irgendwie zeigen konnte, was vielleicht in ihm gesteckt hätte.
Was wäre, wenn er damals den Elfmeter reingeschossen hätte, den er sich genommen hätte? Und ja, also der hat schon wirklich dreimal hier gerufen, ja. Also hat schon wirklich ein extremes Pech, ja. Also der tut mir auch echt leid, ja. Hat halt wahrscheinlich auch einen guten Vertrag. Also verhältnismäßig guten.
Verhältnismäßig guten, denke ich auch. Wir haben ja auch, glaube ich, 5 Millionen von Hertha damals geholt. Also, dann, ihr seht oder ihr hört, liebe Zuhörenden, es ist auf jeden Fall noch, es sind noch sau viele Fragezeichen auch. Also, ich glaube, das Fragezeichen Baum, bleibt er oder nicht, ist doch mehr zu einem Ausrufezeichen und er bleibt geworden. Da hat sich ja Hütter doch schon auch positioniert. Und was jetzt vielleicht Laien oder dann doch noch Transfers angeht, Kusugi, Ahoff, etc., Santos, auch das würde ich jetzt auch nochmal nicht ins Reich der Fabeln abschreiben. Ich finde, da könnte auch noch was passieren. Fix ist Christian Lichtes, der nochmal eine Saison in Budapest bleibt, weil er da auch, glaube ich, nur 7 Spiele gemacht hat, weil er verletzt war.
Wir haben vielleicht 2 Spieler vergessen. Also Jaibi und Bahoya könnte ich mir fast noch eher vorstellen, dass da was passieren könnte.
Mhm. Dass auch ein Markt auf jeden Fall da ist. Ich glaube, ist also Bahoya sehe ich auch so ähnlich gelagerten potenziellen Transfer wie Larsson. Also, dass ein Verein vielleicht so Stand jetzt weit über Marktwert verhältnismäßig bezahlen würde, weil die noch mal so einen krassen Breakout haben könnten. Oder wie seht ihr das? Also bei den beiden, finde ich, ist das so, die könnten halt nochmal richtig was zulegen und dann ihren Marktwert irgendwie damit steigern oder die hohe Ablöse, die wir vielleicht kassieren, rechtfertigen.
Meintest du jetzt Bahoya und Chaibi, ja?
Ich meinte eher Bahoya und Larsson tatsächlich. Shaibi würde ich jetzt nicht so sehen, dass er noch mal so irgendwie wahnsinnig viel drauf schaffen kann auf sein jetziges Level. Aber das also ist jetzt nur meine Meinung.
Ja, ich finde gerade bei Bahoya sehr spannend, interessant, wenn der wirklich, also wir gehen jetzt mal davon aus, der ist 100% fit, zeigt Spielfreude, dann ist der auch für den Flügel und ich glaube auch gerade unter dem System und unter der Spielweise, die wir haben werden, glaube ich auch nochmal eine Waffe. Der soll auch einen ganz guten Eindruck gemacht haben im Trainingslager, so was man gelesen hat und auch gesehen hat und so weiter. Also wenn der auch das hinkriegt, eine Konstanz in sein Spiel reinzukriegen, ich meine, der ist halt mit fast 37 km/h oder sogar mit 37 km/h der schnellste Bundesligaspieler, also der je gemessen wurde mit 37 km/h, der hat auch seine Stärken. Da hoffe ich halt auch, dass der nochmal eine Alternative wird. Ob er von Beginn an spielt, weiß ich jetzt nicht, ob er ein Startelf-Kandidat ist, je nach System, aber den würde ich auf jeden Fall versuchen auch zu halten, es sei denn, irgendein Verein kommt um die Ecke und bietet 40, 50 Millionen, dann okay. Schleife drum und ab.
Matthias? Dein Take?
Ich muss so lachen, 37 km/h. Stellt euch vor, Bahoya überholt so einen E-Scooter in der Stadt.
Das wäre durchaus möglich, ja.
Die dürfen ja nur 20 fahren. Also ja,
also locker. Da haben die noch 5 Meter Vorsprung. Stark.
Also ja, ihr seht und hört, es ist einfach noch viel los und wird noch viel los sein. Vielleicht machen wir für heute den Deckel drauf. Bestandsaufnahme ist gemacht und wir harren der Dinge, die da kommen, freuen uns, glaube ich, jetzt erst einmal über das, was schon passiert ist und ich würde sagen, wir machen hier den Deckel drauf. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns mit der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao, ihr Lieben.
Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.